Deutschlandfunk, der Tag.
The Biden regime's weaponization of law enforcement against their political opponent is something straight out of the Stalinist Russian horror show.
Die Instrumentalisierung der Strafverfolgung durch das Biden-Regime gegen ihre politischen Gegner ist etwas direkt aus der stalinistischen russischen Horrorshow. Unverkennbar. Donald Trump bei einer Wahlkampfrallye vor einer Woche. Da hat er schon vorweggenommen, was schon länger erwartet wurde. Und jetzt passiert es. Die New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft erhebt offiziell Anklage gegen den Ex-Präsidenten. Und zwar wegen möglicher illegaler Wahlkampffinanzierung. Klingt bei allem, was man Trump sonst noch so vorwirft, gar nicht mal so schwerwiegend. Und insofern ist auch noch gar nicht ausgemacht, wem das ganze Spektakel am Ende schadet und wem es nützt. Reden wir gleich drüber. Und wir reden über den Fall des US-Journalisten Evan Gershkovich, der in Russland wegen vermeintlicher Spionage verhaftet worden ist. Was heißt das für die Berichterstattung aus Russland heraus über Russland? Sagt uns gleich ARD-Moskau-Korrespondentin Christina Nagel in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 31. März 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Da höre ich schon was in der Leitung. Ralf Borchert, ARD-Korrespondent in Washington, müsste jetzt da sein.
Ja, hallo aus Washington.
Großkampftag für euch.
Ja, so ist es.
Ja,
ich weiß es genau. 30 ging's los.
Ja, ich weiß es genau, weil gestern hatte ich noch die Spätsendung vor Mitternacht bei uns im normalen Deutschlandfunk.
Verstehe.
23.24 Uhr, genau, deutscher Zeit, kam die Eilmeldung. Trump soll in New York angeklagt werden. Und seitdem rödelt ihr.
So ist es. Ja. Aber wir teilen es uns auf und geht schon.
Man hört viel das Wort Novum oder einmalig in der US-Geschichte. Hat es noch nicht gegeben, dass ein ehemaliger US-Präsident angeklagt wird?
So ist es. Das Wort historisch hier überall in den US-Medien, im Fernsehen, CNN, Fox, in den Zeitungen, New York Times, Washington Post und so weiter. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, dass ein amtierender oder ehemaliger Präsident wegen einer mutmaßlichen Straftat angeklagt wird. Ja. Das ist ein Riesending und die juristischen und politischen Folgen sind kaum absehbar.
Mich interessiert das ja schon allein rein technisch, wie das abläuft. Was bedeutet Anklage in den USA? Handschellen, Fingerabdrücke und dann diese typischen Polizeifotos, die man aus dem Fernsehen kennt?
Also es ist davon auszugehen, dass Donald Trump sich entscheidet, freiwillig vor Gericht Anfang nächster Woche in New York zu erscheinen. Das muss er. Mhm. Dass er also auf die Fotos, auf die Fernsehbilder abgeführt zu werden, abgeholt zu werden in Florida, in seinem Privatanwesen verzichtet. Er wird freiwillig erscheinen. Dann aber nach der Anklageverlesung in seiner Anwesenheit Fingerabdruck, Polizeifoto, wir kennen es aus amerikanischen Filmen, da wird er nicht drumherum.
Also so richtig klassisch, einmal von vorne, dann Profil, das alles wird es dann geben. Und irgendwann früher oder später dann wahrscheinlich auch geleakt werden.
Wahrscheinlich auch in die Öffentlichkeit gelangen, davon ist auszugehen.
Ja, okay. Dann lass uns auf den Fall schauen. Es laufen ja diverse Verfahren. In Georgia, wo es um den Versuch der Wahlmanipulation geht, dann könnte ihm auch noch eine Anklage wegen seiner Rolle beim Kapitolsturm drohen. Das spielt aber alles in diesem Verfahren keine Rolle. Also worum geht's jetzt genau?
In diesem New Yorker Verfahren vor dem Bezirksgericht in Manhattan geht es um eine Schweigegeldzahlung aus dem Jahr 2016. Dass Schweigegeld gezahlt wurde, steht fest. Das hat auch Trump selbst zugegeben. Damals zunächst von seinem Anwalt Michael Cohen an eine Pornodarstellerin, die sich Stormy Daniels nennt und behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Die Affäre bestreitet er, das Schweigegeld bestreitet er nicht. Und die Strafbarkeit ergibt sich aber nicht aus dem Schweigegeld an sich, sondern aus der Rückzahlung dieses Geldes von Trump an seinen Anwalt, nachdem er zum Präsidenten gewählt war. Und die Art und Weise, wie das verbucht wurde auch in den Trump-Organisationen, das hat möglicherweise gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen. Das scheint der Kern der Anklage zu sein. Es könnten aber weitere Punkte in der Anklage auftauchen, wissen wir voraussichtlich erst am Dienstag.
Okay, und es geht um den Wahlkampf 2016. Das klingt ja ein bisschen wie bei Al Capone, der, wie wir wissen, nicht wegen Auftragsmorden oder wegen organisierter Kriminalität zur Fall gebracht wurde, sondern ganz profan Steuerhinterziehung.
Ja, Gegenfrage, klingt es zum ersten Mal bei Trump nach zum Beispiel Al Capone? Nein, ja. Dieser Mann ist eine Ausnahmeerscheinung. Er war es schon im Reality-TV, bevor er Präsidentschaftskandidat und dann Präsident wurde. Er ist es auch jetzt und auch jetzt seine Reaktionen, die kämpferischen. Er wird es versuchen, für sich zu nutzen. Er steht wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das war Trump immer das Wichtigste als Mensch und dann auch als Politiker. Es ist auch jetzt der Fall. Und viele glauben auch, zunächst wird ihm diese Anklageerhebung eben wegen der großen Aufmerksamkeit nutzen. Noch ist er ja nicht Präsidentschaftskandidat erneut, aber er will es werden, er will es bleiben.
Ja, das heißt, er wird jetzt in die Öffentlichkeit gehen und wird sich wieder inszenieren als Opfer einer Hexjagd.
Hetzjagd. Er hat bereits begonnen mit dieser Inszenierung. Ja. Hexenjagd. Ja. Das sind nur die linken Demokraten, die mich hier anprangern wollen. Das ist alles politisch. Das hat er schon auf Social Media gepostet. In E-Mails wird das nun in den USA verbreitet. Und seine Anhänger, auch Politiker im Kongress, Republikaner, die zu den Trump-Anhängern gehören, argumentieren in diese Richtung. Und viele seiner Anhänger, so ist es jetzt schon zu lesen in den sozialen Medien, in den E-Mails, die kursieren, Ketten-E-Mails, wollen es nutzen, auch um neue Spenden für Donald Trump für seinen bevorstehenden Wahlkampf einzutreiben.
Okay, das ist spannend, aber auch spannend ist ja natürlich, wie verhalten sich denn die Republikaner? Da gibt es ja auch viele, die Trump loswerden wollen eigentlich, die sagen, es ist Zeit, nach vorne zu schauen. Schweigen die oder stellen sie sich auch erstmal hinter ihn jetzt?
Noch Zurückhaltung, das war ja schon immer der Fall. Man kann es drastisch ausdrücken, viele Republikaner sind immer zu feige gewesen, offen gegen Donald Trump zu sprechen, zu argumentieren, weil sie vor ihm ausreichend Angst hatten.
Und sie brauchen seine Basis, ne?
Ganz genau. Ja. Seine Basis brauchen sie. Jeder Kandidat, auch Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der als der aussichtsreichste Gegenkandidat innerhalb der Republikanischen Partei gilt für die Präsidentschaftskandidatur, er braucht die Stimmen derer, die jetzt noch Donald Trump Anhänger sind, wenn er denn je gewählt werden will. Und deshalb die Rücksicht, also Zurückhaltung erstmal der innerparteilichen Gegner. Aber trotzdem werden sie versuchen, das natürlich zu nutzen. Gerade Ron DeSantis, davon ist auszugehen.
Wie schaut's mit den Medien aus? Was macht zum Beispiel Fox News? Stehen die hinter Trump? Die haben sich ja auch ein bisschen abgesetzt.
Das gehört eben zu den Absetzbewegungen, die man schon beobachten kann. In den Medien, Beispiel Fox News, Beispiel in New York, das Boulevardblatt New York Post, Beispiel Rupert Murdoch, der große Medienunternehmer im Hintergrund, dem auch das Wall Street Journal, seriöse Zeitung, einst auf Trumps Seite, jetzt auch kritisch. Auch dieser Name steht eben für die, die sehr viel kritischer geworden sind. Also es ist längst nicht entschieden, dieser, ich sage mal, Machtkampf innerhalb der Republikaner. Stehen sie am Ende mehrheitlich zu Trump? Machen sie ihn erneut zum Kandidaten trotz dieser Anklage, möglicher weiterer Anklagen? Oder entscheiden sie sich endlich, sich von Trump zu distanzieren und jemand Neuen aufs Schild zu legen?
Aber jetzt in der aktuellen Situation bemühen sie auch erstmal das Trump-Narrativ. Das
ist, viele jedenfalls, ja.
Okay. Wie ist es denn? Wie wasserdicht scheint denn dieser Fall zu sein? Weil ein bisschen konstruiert klingt es ja tatsächlich.
Ja, das ist nun wirklich eine persönliche Einschätzung. Ich bin kein Jurist, aber ich höre, beobachte, was hier Experten in allen Fernsehsendern sagen, in Radiosendern, in den Zeitungen schreiben. Dieser Anklagepunkt, Stormy Daniels, Schweigegeldzahlung, ist politisch gesehen und auch juristisch wohl nicht der wasserdichteste. Denn eine Schweigegeldzahlung, die gegen Wahlkampffinanzierung verstößt, naja. Sollte es zu weiteren Anklagen kommen, in der Sache 6. Januar, in der Sache Beeinflussung, versuchte Beeinflussung des Präsidentschaftswahlergebnisses von 2020, in der Sache Mitnahme geheimer Dokumente in sein Privatanwesen, dann dürften das die bedeutsameren Anklagepunkte sein. Aber noch wissen wir nicht, ob es auch in diesen politisch wesentlich schwergewichtigeren Fällen zur Anklage kommt.
Bei uns in der Presseschau heute liefen zwei Kommentare, einer von der New York Times, einer von der Washington Post. Ich nehme an, du hast sie auch beide gelesen. Ja. In der Times war der Tenor positiv, so nach dem Motto, Regeln müssen für alle gelten. Und es ist gut, dass sich die Staatsanwälte nicht von etwaigen politischen Konsequenzen, die du ja gerade schon aufgezeigt hast, beeinflussen lassen. Die Washington Post war skeptischer, hatte ich den Eindruck, und sagt sinngemäß, dieses Verfahren könnte die Legitimität der viel klareren anderen Verfahren gegen Trump beschädigen, dass man am Ende eben immer darauf verweisen kann, ja hier guck mal, dass er diese Sache mit dem Schweigegeld und Stormy Daniels, das war ja auch eine Hexenjagd, warum sollte das jetzt anders sein?
Ich würde in diesem Fall auf Seiten der Washington Post stehen und sagen, ja, es kommt jetzt wesentlich darauf an, ob eben in diesen schwergewichtigeren Fällen auch Anklage erhoben wird. Es gibt wiederum weitere Kommentare, die sagen, dass jetzt hier tatsächlich Anklage erhoben wurde in diesem vergleichsweise kleinen Fall, sage ich mal, politisch gesehen, könnte auch ein Anstoß sein, sozusagen ein Antrieb für die Ermittler in den anderen gewichtigeren Fällen tatsächlich auch Anklage zu erheben.
Was wir sicher sagen können, das letzte Kapitel in der ganzen Saga um Donald Trump wird diese Anklage wahrscheinlich nicht sein, oder?
Oh nein, auf keinen Fall. Auch in unserer Berichterstattung in den nächsten Monaten. Auch das hat Donald Trump wieder geschafft, muss man ehrlicherweise sagen. Er wird auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen, in welche Richtung auch immer. Zunächst jedenfalls.
Eine letzte Frage habe ich noch, Ralf. Was sagen eigentlich die Demokraten, beziehungsweise was sagt der Präsident Joe Biden?
Nichts bisher. Er hält sich auffällig zurück, weil er eben, meine Interpretation, auch nicht sicher sein kann, wie das politisch am Ende sich ausspielt, diese ganze Sache. Also kein Triumph der Demokraten, das ist bisher in keinster Weise zu erkennen. Ein Profi wie Joe Biden, der über 40 Jahre in der Politik ist, weiß, das kann in beide Richtungen losgehen. Für ihn, gegen ihn. Deswegen bisher die Zurückhaltung in der Kommentierung dieser Anklageerhebung aus New York.
Okay, dann warten wir jetzt erstmal auf die Polizeifotos. Vielen Dank, Ralf.
Sehr gern.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich unsere Berichterstattung über Russland verkompliziert, vor allem auch organisatorisch. Man kann nicht mehr so frei berichten über Russland und schon gar nicht über den Krieg, so wie man es sonst gewohnt war. Einige Kolleginnen und Kollegen sind jetzt in der Ukraine selbst, andere schauen von Deutschland mit Hilfe zahlreicher Quellen, so gut es geht, auf das Geschehen im Land. Aber es sind auch noch viele Kolleginnen und Kollegen in Russland, um eben zu gewährleisten, dass wir in Deutschland ein möglichst unverfälschtes Bild von der Lage im Land bekommen. Christina Nagel zum Beispiel, sie ist jetzt in der Leitung. Hallo Christina.
Hallo.
Du bist die ARD-Radiokorrespondentin, die in Moskau verblieben ist. Und jetzt ist ein Kollege von dir verhaftet worden. Evan Gershkovich, US-Amerikaner und Russland-Korrespondent des Wall Street Journals. Der Vorwurf, Spionage für die USA. Was denkst du über den Fall?
Das war natürlich eine Nachricht, die hier wahnsinnig schnell die Runde gemacht hat und die uns alle zutiefst alarmiert hat. Denn sowas hat seit ewigen Zeiten tatsächlich in dieser Form nicht mehr gegeben. Der ist seit 5 Jahren hier Korrespondent, der ist offiziell akkreditiert und dann kommt wirklich aus dem Nichts so ein Vorwurf, der wirklich ja heftige Konsequenzen hat. Da stehen bis zu 20 Jahre Haft drauf und das eben vor dem Hintergrund der Lage. Und da fragen wir uns natürlich alle, und das glaube ich tun sich viele in dieser Zeit, was denn da jetzt genau dahinter steckt. Es gibt ganz wenig, was wir tatsächlich wissen, was man auch über prüfen könnte, und stattdessen stehen halt im Raum sehr harte Anschuldigungen, klare Vorverurteilungen, und deshalb gibt es natürlich auch jede Menge Spekulationen.
Ja, er soll über die Wagner-Privatarmee, die ja auch in der Ukraine kämpft, recherchiert haben. Da denkt man aus westlicher Perspektive, klingt nicht nach Spionage, sondern schlicht nach Journalismus.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle hier, das sind extrem heikle Themen seit dem Krieg in der Ukraine. Denn es hat ja mit dem Krieg Gesetze gegeben, die massiv verschärft worden sind. Wir nennen sie deshalb immer Zensurgesetze, weil sie in der Tat genau das auch beinhalten. Das heißt, es gibt Bereiche, die sehr eingeschränkt sind, über die man nur ganz schwierig berichten kann, weil man sich eben immer gleich ins Fettnäpfchen setzen kann, entweder wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Da gehören mittlerweile, weil auch die Gesetze nochmal verschärft worden sind, auch die Wagner-Truppe mit dazu, aber auch jeder, der irgendwo hilft und dazu beiträgt, dass dieser Krieg weitergeführt werden kann, die sind davon alle ausgenommen. Das heißt, da setzt man sich eh schon sehr schnell ins Fettnäpfchen. Das ist ein super sensibler Bereich. Und das andere ist, dass er zudem natürlich auch noch in einem Ort recherchiert hat, Jekaterinburg, der inzwischen ziemlich bei uns in Verruf geraten worden ist, weil da, einige Kollegen haben das schon mitmachen müssen, immer sofort gemeldet wird in sozialen Medien, wenn westliche Journalisten kommen. Wir kommen ja aus offizieller Sicht gesehen aus unfreundlichen Staaten. Da wird dann sehr schnell immer der Vorwurf erhoben, dass wir antirussisch seien, dass wir auf Seiten der Ukraine stehen würden, dass wir den Tod russischer Soldaten begrüßen würden. Und dann gibt es etwas, was man, glaube ich, mit Fug und Recht ein bisschen als Hetzjagd bezeichnen kann. Denn da werden dann Daten veröffentlicht und dann soll man sich melden, wenn man diejenigen Journalisten in dieser Stadt gesehen haben. Das heißt, in dieser Gemengelage war er unterwegs. Und das ist natürlich nichts, was jetzt automatisch ihn zu einem Schuldigen macht, sondern er geht einfach seiner Arbeit nach. Er ist sehr mutig in dem Moment, in dem er das tut und solche Sachen recherchiert. Aber es birgt natürlich ein großes Risiko.
Möglicherweise dann in dem Fall schlicht und ergreifend zu mutig für ein Journalistenleben in Russland in Zeiten des Krieges sozusagen.
Ja, wobei das natürlich schwierig ist, weil wir natürlich alle auch ein Selbstverständnis von Journalismus haben, das klar nach westlichen Standards auch geprägt ist und wo wir natürlich dann auch denken, das muss doch drin sein. Und das ist natürlich auch eine der Spekulationen, die letztlich mit im Raum steht, ob es dann auch dazu dienen soll, uns alle mal wieder ein bisschen so zurückzudrängen und zu sagen, passt mal auf, Leute, wir haben da Gesetze und die gelten auch für euch und ihr habt euch daran zu halten, dass das so ein bisschen vielleicht auch als Warnschuss zu verstehen ist an uns, nicht zu weit zu gehen.
Okay, ich nehme mal an, für die russischen Medien ist der Fall klar?
Naja, für die offiziellen Medien ist das schon sehr klar. Also gestern schon die Berichterstattung im russischen Staatsfernsehen, die war sehr eindeutig. Das würde bei uns klar gewertet als Vorverurteilung. Da wird sofort sowohl die Sprecherin des Außenministeriums des Russischen zitiert, die eben auch sagt, er hat unter dem Deckmäntelchen des Journalismus Spionage betrieben oder andere Tätigkeiten betrieben, die dadurch nicht gedeckt sind. Auch der Kreml-Sprecher hat sich dazu noch mal geäußert, hat in dieselbe Kerbe gehauen inzwischen. Also da steht einfach im Raum, er hat spioniert und da heißt es immer, er sei in flagranti, also auf frischer Tat ertappt worden. Das Ganze bleibt einfach alles unbelegt, weil dann verweist man natürlich ganz schnell darauf, dass das Ganze beim FSB, beim Inlandsgeheimdienst liegt und damit ist es natürlich ein Stück weit unter Verschluss, weil gerade solche Prozesse, Hochverrat, Spionage finden in der Regel hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, davon werden wir auch alles nichts mitbekommen.
Jetzt wird berichtet bei Spionage, 20 Jahre Haft, hast du gesagt. Ist das tatsächlich realistisch? Welchen Zweck verfolgt Moskau damit, wenn man davon ausgeht, dass das politisch motiviert ist?
Naja, das ist jetzt die Frage. In dem Moment, wo wir politische Absicht unterstellen, machen wir ja natürlich auch dann nichts anderes, als dass wir sagen, wir brechen da auch schon mal unseren Stab drüber, ohne irgendwas zu wissen. Das will ich jetzt an dieser Stelle hier gar nicht tun. Aber klar ist natürlich, wenn das ganze Unternehmen einem anderen Zweck dienen sollte, und da sind wir genau in diesem Bereich, über den natürlich jetzt gerade hier auch viel spekuliert wird, nicht nur im Kollegenkreis, sondern auch so, was könnte dahinter stecken? Man hat ja den Fall Griner gehabt, die Basketballspielerin, die ausgetauscht worden ist gegen den russischen Waffenhändler Boot, der in Amerika lange im Gefängnis saß. Vielleicht, und das ist eine der Theorien, die hier natürlich vielfach besprochen wird, braucht man nochmal jemanden, den man austauschen kann. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es in der Tat so, dann müsste er erst verurteilt werden, dann müsste er erstmal sitzen, dann würde er begnadigt werden und dann könnte er ausgetauscht werden. Das wäre ein Prozess, der sich noch über Jahre möglicherweise hinziehen könnte. Kann auch ein bisschen schneller gehen, ist aber so eine der Theorien, die im Raum steht. Wenn es tatsächlich um Spionage geht, dann kann es auch sein, dass er auch verurteilt wird und dass er dann noch mal länger sitzen wird. Wobei ich glaube, dass die Vereinigten Staaten vieles dafür tun werden, um ihn eben dann auch wieder frei zu bekommen. Aber auf jeden Fall hat es natürlich diesen Beigeschmack, dass es eben etwas ist, was uns alle noch mal ein Stück weit zurückschrecken lässt und uns fragen lässt, was geht, was kann man machen und was geht eben vielleicht doch nicht mehr.
Okay, passend dazu habe ich mir ein Wort aufgeschrieben, das vor ungefähr 5 Minuten bei dir gefallen ist. Warnschuss. Was folgt daraus für dich?
Naja, für uns alle, die wir hier sind und hier berichten, ist das natürlich erstmal etwas, was uns sehr trifft und was uns natürlich dazu bringt, nochmal einmal mehr die Frage zu stellen, inwieweit können wir hier berichten, was geht und macht das alles einen Sinn? Und wir sind für uns hier zu dem Schluss gekommen, im Moment macht es Sinn zu berichten und wir machen das auch erstmal weiter. Und man muss halt die Situation immer weiter beobachten. Für uns war und ist immer wichtig, das galt auch für den Fall, als diese Gesetze verabschiedet worden sind beziehungsweise verschärft worden sind, wo eben viele Bereiche jetzt zu sensiblen Bereichen erklärt worden sind, wenn man es mal positiv ausdrücken will, also über die man nicht mehr frei berichten kann nach unseren Standards. Da haben wir halt an einigen Stellen gesagt, okay, wenn wir nicht mehr offen und kritisch und nur mit offiziellen Statements über den Krieg in der Ukraine berichten können, über das Kriegsgeschehen da vor Ort, dann können wir das von hier aus Moskau raus nicht mehr machen. Wir haben dann die Berichterstattung verlagert, das war eine Konsequenz. Mhm. Wenn man das natürlich jetzt mit immer mehr Bereichen machen müsste, dann würde es irgendwann keinen Sinn mehr machen, hier zu sein. Aber aus unserer Sicht macht es immer noch Sinn, weil man trotzdem natürlich viele Dinge mitbekommt, hautnah mitbekommt, eben auch Kontakt hat zu ganz einfachen Leuten auf der Straße, indem man einkaufen geht und Dinge sieht, die wichtig sind für die Berichterstattung, um eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert in Russland, was geht unter den Leuten vor, was denken die Leute jenseits der Propaganda, jenseits dessen, was wir tagtäglich im offiziellen Fernsehen gezeigt bekommen. Und deshalb ist es immer so eine Abwägungsfrage. Und klar, Warnschuss heißt dann erstmal, man denkt noch mal einmal öfter drüber nach, geht ein Thema oder geht es nicht? Und wenn ja, wie geht es, damit wir es aber so umsetzen können, dass wir das nach unseren Standards und nach dem, wie wir Berichterstattung wichtig finden, auch tatsächlich tun können.
Also man ist schon ein bisschen immer mit der Schere im Kopf dabei.
Ja und nein. Also wir versuchen, die Schere im Kopf möglichst wegzupacken, also keine große Schere daraus zu machen, sondern maximal eine kleine. Aber natürlich beeinflusst uns das. Natürlich sehen wir, was da passiert und natürlich fragt man sich dann nochmal, kann man ein solches Thema in einer Region, wo zum Beispiel viel Rüstungsindustrie ist, kann man da hinfahren und kann man da ein Thema, was mit Waffen, mit Militär zu tun hat, recherchieren oder lässt man das dann besser? Das heißt ja nicht, dass man gar nicht über die Wagner-Truppe berichten kann. Das heißt auch nicht, dass man gar nicht über Rüstungsindustrie berichten kann. Aber man muss einen Weg finden, dass man sicher bleibt, weil es geht ja auch nicht nur um uns ausländische Korrespondenten, es geht ja auch um unsere Ortskräfte, die ja noch mal angreifbarer sind als wir. Also Sicherheit muss gewährleistet sein, saubere Berichterstattung muss auch gewährleistet sein und dann muss man eben gucken.
Spannend, dass du jetzt auch nochmal die Ortskräfte, die russischen, die für euch arbeiten, angesprochen hast. Wie ist es denn allgemein mit Menschen, mit Russen? Kriegt man noch Menschen vors Mikrofon, die bereit sind, offen Kritik zu üben? Und was folgt daraus für euch auch an Verantwortung?
Es gibt Leute, die mit uns sehr offen reden und ihre Meinung sagen. Die kann mal sehr pro Kreml sein, die kann auch mal sehr dagegen sein. Es heißt für uns, dass wir damit verantwortungsvoll auch umgehen. Also wenn jemand sich sehr gegen den Krieg ausspricht, den Krieg zum Beispiel auch Krieg nennt, was wir mit einer relativen Selbstverständlichkeit tun, aber für einen Gesprächspartner, der aus Russland kommt, möglicherweise Konsequenzen haben kann.
Man darf nur Spezialoperationen sagen.
Genau, ja. Man muss militärische Spezialoperationen oder Sondereinsatz oder so, das kann man alles sagen. Dann weisen wir die Leute auch schon mal darauf hin und fragen sie, ob das okay ist, wenn wir das verwenden, weil sie das Wort Krieg verwendet haben. Wenn sie dann sagen, habe ich kein Problem mit, es ist nun mal ein Krieg, deshalb nenne ich ihn auch so. Gut, dann ist es aber geklärt, dann reiten wir sie nicht rein. Und trotzdem gibt es auch Dinge, wo man sich manchmal fragen muss, okay, geht das jetzt zu weit? Bringe ich die möglicherweise in Gefahr, wenn ich das so verwende oder wenn ersichtlich ist, wer das gesagt hat? Und da muss man dann abwägen, ob man so weit gehen will oder nicht. Aber noch gibt es eben Menschen, die auch offen und sehr klar ihre Meinung formulieren, auch wenn die eine ist, die eben vom Kreml nicht gern gesehen ist und die eben auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.
Und es ist für uns ja auch sehr interessant, eben dieses Stimmungsbild hier in Deutschland zu hören, wie es dann wirklich in Russland aussieht. Aber dennoch, wann ist ein Punkt oder wann wäre ein Punkt für dich erreicht, wo du zu dem Schluss kommst, eine kontinuierliche Berichterstattung aus Russland macht eigentlich unter diesen Umständen keinen Sinn mehr?
Das ist ein Punkt, über den ich eigentlich versuche, nicht nachzudenken, sondern wir versuchen immer aus der Situation heraus zu handeln, weil wir, wie gesagt, die Berichterstattung nach wie vor von hier aus extrem wichtig finden. Und Augen und Ohren hier noch zu haben, ist einfach ja zum Einordnen bestimmter Dinge unglaublich hilfreich. Und ich merke eben auch, wir kriegen ja auch Unterstützung aus Deutschland. Man ist eben, wenn man in Deutschland ist, dann hat man auch ein Stück weit die deutsche Brille auf, weil man ist in einer deutschen Lebenswirklichkeit. Und hier ist es eben eine andere. Und da jetzt zu skizzieren, dann und dann, dann würden wir gehen, dann ist es nicht mehr aushaltbar, weiß ich nicht. Ich glaube, ich will mich da gar nicht groß den Kopf drüber machen, sondern wir versuchen das so lange wie möglich zu tun, solange es eben noch Sinn macht und solange es auch aus Sicherheitsgründen zu rechtfertigen ist. Es wurde uns heute noch mal ganz klar gesagt vom Kreml-Sprecher, dass niemand, der als Journalist, Journalistin arbeitet, hier etwas zu befürchten habe. Dann nehmen wir das doch mal im besten Sinne an und tun mal so, als wäre das so. Aber Scherz beiseite, es ist natürlich ein ständiges Abwägen, es ist ein ständiges Beobachten. Aber es ist eben auch klar, wir haben auch Verantwortung für unsere Leute, die hier mit uns arbeiten. Und ja, wir haben auch eine Verantwortung als Berichterstatter und die nehmen wir damit noch wahr.
Christina, danke für deine, für eure Arbeit in Moskau und weiterhin alles Gute.
Danke.
Und danke auch an Sie, euch. Ich weiß gar nicht so genau, ob wir uns duzen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das nach mittlerweile 5,5 Jahren Deutschlandfunk der Tag. Direkt nach der Bundestagswahl 2017 sind wir gestartet mit diesem Podcast. Danke für eure Treue. Und wir denken langsam drüber nach, ob es nicht mal an der Zeit für ein paar kleine Veränderungen, neudeutsch für einen Relaunch ist. Wir freuen uns über Anregungen von Ihnen. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Sie. Gibt es etwas, was Sie vermissen? Sollten wir eine Rubrik einbauen oder einen Nachrichtenblock? Vielleicht mehr Themen behandeln, vielleicht tagesaktueller werden oder noch mehr vom Tagesgeschehen uns lösen und stärker den Blick in die Welt schweifen lassen? Fragen über Fragen. Schreiben Sie uns gerne an die bewährte Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Nochmal danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis bald und tschüss.